Vielleicht lohnt es sich, in aller Kürze daran zu erinnern, dass das überhaupt nichts Neues ist. Aufsicht über die Gesellschaft führt die politische Obrigkeit schon immer. Zunächst und ganz einfach in der Form der Rechtspflege und der Justiz. Die passen darauf auf, ob die Bürger sich in ihrem Benehmen an die Gesetze halten. Ob sie in dem, was sie tun, sich im Rahmen dessen halten, was sie dürfen. Dabei ist die Rechtspflege eine interessante Geschichte, die unterscheidet sich jetzt von der totalen Überwachung, die wir jetzt haben, noch in einem entscheidenden Punkt. Aber zunächst ist mal festzuhalten, die Rechtspflege ist eine lustige Geschichte, denn sie erwartet gleichzeitig die Rechtstreue der Bürger und den Rechtsbruch. Einerseits die Rechtstreue im Sinn von, man geht davon aus, dass sich die Bürger im Großen und Ganzen schon ans Recht halten werden. Andererseits, das ganze Strafgesetzbuch, das existiert, antizipiert ja alle Übertretungen schon. Die wissen schon, was die Bürger alles falsch machen können und auch todsicher falsch machen werden. Bei der Justiz ist der Staat allerdings relativ locker. Ermittelt wird in der Regel erst nach der Tat. Da muss eine Anzeige eingehen oder es muss für den Staatsanwalt ruchbar werden, dass irgendwo Gesetze in strafrechtlicher relevanter Hinsicht übertreten worden sind. Und dann werden die Kommissare losgeschickt und machen, was der Tatort jeden Sonntagabend zeigt. Aber weil eben das Eingebanntsein in Erlaubnisse und Verbote, die Beschränkung der Betätigung der Bürger immer auch Unzufriedenheit politischer Art hervorbringt, ein Korrekturwillen, was die Organisation des Staats betrifft, bis hin zu verfassungsfeindlichen Umtrieben oder Revolutionen. Deswegen gibt es in allen freiheitlichen Staaten außer der Rechtspflege, außer der Justiz noch was anderes. Inlandsgeheimdienste, Staatssicherheitsorgane und eben ein Verfassungsschutz. Mit diesen Organen beweist übrigens jede Demokratie, dass sie nicht gewillt ist, sich zum ausführenden Organ eines autonom entstandenen Bürgerwillens zu machen, sondern dass umgekehrt die Obrigkeit dem Bürgerwillen den Rahmen vorgibt, in dem er kritisch tätig werden darf. Nicht, was immer der demokratische Meinungsbildungsprozess so an politischen Optionen hervorbringt, vollzieht die demokratische Staatsführung nach, sondern mit dem Verfassungsschutz gibt sie dem Willensbildungsprozess vor, wohin er sich bewegen darf und wohin nicht. Und auf diesem Feld gilt nicht, die Sicherheitsorgane werden erst nach der Tat ermittelnd tätig, sondern in diesem Fall gilt immer schon, sie werden im Vorfeld tätig. Es geht da nicht darum, Übertretungen zu bestrafen, sondern es geht darum, gefährliche Opposition, wirkliche feindliche politische Strömungen zu verhindern und zu unterbinden. Gar nicht erst entstehen zu lassen. Das ist was anderes als nach getaner Tat den Preis für verlangen. Deswegen nicht erst seitdem es das Internet gibt, gibt es eine Telefonüberwachung. Nicht erst seitdem es das Internet gibt, gibt es das, dass politische Versammlungen überwacht werden. Also diese Momente von Staatssicherheit sind uralt. Nichts davon ist neu. Neu ist zweierlei. Erstens, dass überhaupt mit dem Internet und der elektronischen Kommunikation ein neuer gesellschaftlicher Raum entstanden ist, in dem erst die Frage ist, was hat denn der Staat dort verloren? Kann er überhaupt reinschauen? Darf er reinschauen? Da erledigen die Bürger viel drüber, übrigens auch viel Verbrechen. Internetkriminalität ist gar nicht so schlecht. Gibt es einiges? Wird ganz schön Geld verdienen damit. Diese neuen Kommunikationsformen sind ja wirklich neue Erfindungen und es stellt sich für die Staatsorgane, die doch sonst die Gesellschaft immer im Auge behalten haben, schon die Frage, wie behält man eigentlich diesen Bereich im Auge? Naja, und die Antwort ist einfach. Das, was diese Idealisten des Internets gemeint haben, alles wird super transparent, praktisch die Herrschaft hört auf dadurch WikiLeaks, ja, dadurch, dass alles bekannt gemacht wird, dadurch, dass die Staaten das Klüngeln nicht mehr machen können, die Politiker nicht mehr klüngeln können, dadurch wird der Staat so durchleuchtet, dann können sie unmöglich mehr was gegen die Bürger machen. Diese ganze Idee, das neue Netz ist das Mittel einer viel umfassenderen Demokratie, hat sich jetzt wohl super umgekehrt im Sinn von super transparent ist der Bürger für den Staat geworden. Was er treibt, ist bis ins Kleinste und Letzte verfolgbar und wenn man alles schön speichert, auch rückwärts wunderbar verfolgbar. Was sich also geändert hat mit dem Internet, ist nicht der Standpunkt, dass die Obrigkeit ihre Gesellschaft überwacht und im Griff behält, sondern was sich geändert hat mit dem Internet, ist die Leichtigkeit und Billigkeit, mit der das heutzutage zu machen ist. Man muss sich mal vorstellen, von der DDR wird immer gesagt, sie habe 10% ihrer Bevölkerung gebraucht, um die übrigen 90 zu überwachen. Von der NSA hört man, dass 50.000 Mitarbeiter, immerhin nicht nur 350 Millionen Amerikaner, sondern mehr oder weniger 6 Milliarden Menschen überwachen. Also das ist billig. Das kostet natürlich absolut erstmal große Summen, diese neuen Gigaspeicher und Techniken, wie man diese Datenbanken automatisch durchforstet, auf Stichwörter, die man vorher eingibt, absucht. Aber relativ ist das unglaublich billig. Neu ist deswegen auch das Umfassende des Überblicks. Die DDR hat ihre Bürger ausspionieren müssen, wie es übrigens jeder Staat tut, der sich bedroht fühlt. Die hat sich halt mehr bedroht gefühlt als andere Staaten. Die DDR hat ihre Bürger ausspioniert. Und was sie über die Bürger wussten, die Stasi-Leute, ist bruchstückhaft gegenüber dem, was die NSA über die Menschheit wissen kann. Und weiß überall dort, wo sie es wissen will. Jetzt kommt mal große Behauptung. Da habe ich jetzt schon vorgearbeitet mit der Erinnerung daran, dass das ja so neu und so anders wie normal gar nicht ist. Das ist der dritte Punkt. Also der erste war, was Snowden denkt. Der zweite war, was für Antwort er sich einhandelt. Und an der Antwort einen Überblick über, was die Staaten ja tatsächlich tun, um ihre Gesellschaften im Griff zu halten. Drittens, ein Widerspruch zur Freiheit ist das alles nicht. Es zeigt sie nur als das, was sie ist. Eine Lizenz der Obrigkeit. Die Vorstellung Freiheit, das wäre, wenn der Staat sich raushält. Freiheit wäre dort, wo kein Staat ist. Ist ein gewaltiger Irrtum. Freiheit ist ja eine politische Definition des Bürgerwillens, die Staatsmacht vornimmt. Freiheit ist von oben eine Genehmigung, den eigenen Willen zu betätigen innerhalb der Erlaubnisse und Verbote, die ihm gegeben werden. Freiheit wird gar nicht anders erlassen, als immer gleich versehen mit den Bedingungen und Beschränkungen, die zu ihrer Wahrnehmung dazugehören. Es gibt da eine große Verwechslung, auf die alle so Wert legen. Freiheit vom Bürger her verstanden. Und da ist jetzt der Snowden der radikale Repräsentant davon. Freiheit von Snowden her gedacht. Die fassen die auf wie, das ist was, was zu mir gehört. Eigentlich wie eine vorstaatliche Eigenschaft des Menschen. Wie was, dazu für die Freiheit brauche ich keinen Staat. Man denkt sich's wie eine anthropologische Eigenschaft, eine Eigenschaft, die mit der Natur des Menschen einhergeht, weil er einen freien Willen hat. Aber die Freiheit in Gesellschaft, die politische Freiheit, ist nicht dasselbe wie der freie Wille, sondern es ist die Regel, wie der zu betätigen sei. Das heißt dann auch, Freiheit ist nicht das Gegenteil von Herrschaft, sondern die politische Freiheit ist eine Art und Weise, wie Menschen unter Herrschaft stehen. Die politische Freiheit ist eine Genehmigung und Verpflichtung der Bürger durch den Staat. Und diese Genehmigung, die gibt es gar nicht ohne ihre Schranken. Schon gleich klar wird es, wenn man an die materielle Seite der Freiheit denkt. Die Freiheit, die bloß ideelle Freiheit, ist ja sowieso eine Chimäre. Solange man mit sich allein im Bett ist, verlangt keiner was von einem. Aber sobald man in Gesellschaft ist, heißt Freiheit ein Verhältnis zu anderen Leuten. Wie weit gilt mein Wille, wie weit gilt dein Wille? Und wenn das die Frage ist, dann ist klar, die materielle Seite, die wirkliche, handfeste Seite der Freiheit, das ist das Eigentum. Das ist der Bereich, in dem ich frei über was verfüge. Hegel sagt es sehr schön, die Freiheit braucht eine äußere Sphäre ihrer Wirklichkeit oder so ähnlich. Ja, und was ist die äußere Sphäre der Freiheit? Das ist das freie Verfügen über das, was mir gehört. Und da ist auch ganz schnell klar, und es hört auf, wo das losgeht, was wem anders gehört. Und da ist mit Freiheit dann auch verordnet, dass lauter Privateigentümer miteinander verkehren und dass die natürlich jeder mit seinem Eigentum den anderen sich zunutze zu machen versucht, wenn sie tauschen. Ob sie Arbeitsleistung gegen Lohn tauschen oder ob sie Ware gegen Ware tauschen, ist mal egal. Aber wenn Eigentümer aufeinandertreffen, dann ist damit Konkurrenz verordnet. Und all das, also ich erinnere an die Inhalte bloß für einen Zweck in dem Zusammenhang. Das ist ohne Gewalt überhaupt nicht zu haben. Ohne gewaltsame Abgrenzung, wie viel darfst du und wo hört's auf? Also Freiheit, die wirkliche, die es gibt, nicht die eingebildete, wenn der Mensch mit sich allein ist, sondern die wirkliche Freiheit, ist ein politisch verordnetes Willensverhältnis der Menschen zueinander. Dein Wille gilt, soweit, bis ein anderer Wille gilt. Und wo die Grenze zwischen beiden ist, sagt der Staat. Mit seinen Gesetzen und seinem Eigentumsschutz. Diese Freiheit wird durch die Überwachung der Gesellschaft nicht nur nicht abgeschafft, sondern diese Freiheit braucht die Überwachung der Gesellschaft und lebt von ihr. Und sie ist auch eine zuverlässige, erhaltbare Ordnung des Lebens der Gesellschaft. Ein wirklich haltbar, unausweichlicher Zwang für alle Beteiligten. Bloß dann und nur so lange, wie das Gewaltmonopol seine Souveränität über die Gesellschaft wirklich zu wahren versteht. Deswegen gibt es, immer noch zum Thema Freiheit, vom Staat auch die Versicherung, und die ist leicht, weil sie stimmt ja auch. Bürger, sorgt euch nicht, die Freiheit wollen wir gar nicht abschaffen. Das stimmt ja auch, die wollen sie ja wirklich nicht abschaffen. Die Freiheit wird ja gerade organisiert durch die Unterwerfung der ganzen Gesellschaft unter das Kommando des Rechtsstaats und das Aufpassen darauf, dass auch jeder sich im Rahmen des Erlaubten bewegt. In dem Sinn kriegen die besorgten Leute dann von zum Beispiel unserem Innenminister die Auskunft, nein, keine Sorge, wir wollen euer Privatleben gar nicht ausforschen. Den Staat interessiert das Liebesgeflüster von Hinz und Kunz nicht. Hat er sicher recht. Die andere Seite soll man nicht vergessen. Erstmal wird sichergestellt, dass es auch wirklich bloß Liebesgeflüster ist. Ja. Das interessiert den Staat dann nicht. Ja. Wenn das sicher ist, dann interessiert sie nicht mehr. Aber ob es das ist, da lässt man alles über den Raster laufen und stellt mal das sicher. Immerhin, auch Verabredungen zu Unerlaubten finden ja in der Privatsphäre statt. Wo sonst? Und dann kommt der Innenminister und sagt, also keine Angst, wir erfaschen gar nicht jeden aus. So als ob der Staat da eine Konzession machen würde, also als ob die Regierung da sagen würde, also wir halten uns da wo zurück. Die Wahrheit ist doch, sie stellen wirklich sicher, dass es bloß Liebesgeflüster ist und das interessiert sie wirklich nicht. Da hätten die Behörden ja was zu tun, wenn sie wirklich jeden Ehekrach nachvollziehen wollten. Also nicht über ihre Automaten, die tun es ja wirklich. Ob und bis ein Stichwort fällt. Sondern wirklich mit Typen, die sie hinsetzen und die Kopfhörer im Ohr haben und darauf aufpassen müssen. Also da wird dann auf eine ganz blöde Weise der zweckmäßige Vollzug der umfassenden Überwachung wie eine Art Selbstbeschränkung ausgegeben. Tatsächlich wird sich in überhaupt nichts beschränkt, sondern der Staat interessiert sich wirklich nur nicht für das, wofür er sich wirklich nicht interessiert.